Dein Gehirn ist ein Klimaleugner. Das sag nicht ich, das sagen die PsychologInnen und PsychotherapeutInnen, die sich vor ein paar Jahren in dem Verein Psychologists for Future zusammengetan haben. In den vergangenen Wochen haben wir hier im Klimapodcast von Detektor FM intensiv geschaut, wo wir gerade stehen, was die Energiewende angeht, was Wirtschaft und Gesellschaft für eine gute Klimazukunft brauchen und was so kurz vor der Bundestagswahl in den Wahlprogrammen der Parteien steht mit Blick aufs Klima. Na klar. Wenn es um die Klimakrise geht, spielen aber nicht nur Fakten und politische Pläne eine Rolle. Auch die Psyche ist richtig wichtig und das, was wir fühlen. Wie können wir uns in Zeiten von multiplen Krisen mit dem Klima beschäftigen, ohne zu verzweifeln? Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Ina Lebetjew. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
Das Klima ist eine Nervensäge. Das ist der zweite Satz, den ich bei den Psychologists for Future gelesen habe und der mir im Gedächtnis geblieben ist. Warum unser Hirn ein Klimaleugner und das Klima eine Nervensäge ist, darüber spreche ich jetzt mit Lea Dohm. Sie ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin und hat vor ein paar Jahren den Verein Psychologists for Future mitgegründet. Hallo Frau Dohm, willkommen im Klimapodcast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Was hat es denn jetzt mit diesem Klimaleugnerhirn auf sich?
Ja, wir wissen aus der Psychologie, dass die Verarbeitung gerade von schwierigen Informationen für unser Gehirn nicht trivial ist. Da neigen wir zum Beispiel zur Verdrängung oder zur Bagatellisierung oder zur Beschönigung. Und das ist natürlich mit Blick aufs Klima, wo wir jetzt vor einer großen Handlungsnotwendigkeit stehen, wirklich ein Problem. Und da probieren wir aus der Psychologie konstruktive Ansätze zur Verfügung zu stellen.
Und diese Nervensäge, das Klima, wie sind Sie darauf gekommen?
Das Klima ist eine Nervensäge. Damit meinen wir, dass viele Menschen, die mit Klima konfrontiert werden, oft erstmal mit Abwehr reagieren. Das hat den Grund, dass die Klimakrise das Potenzial hat, viele unangenehme Gefühle in uns auszulösen. Also sei es zum Beispiel Ängste, aber auch Wut und Ärger in verschiedener Hinsicht, Traurigkeit, wenn wir auf die Veränderungen blicken in der Natur, aber auch die Veränderungen, die gesellschaftlich nötig sind. Das heißt, die Gefühle, die mit dem Thema assoziiert sind, sind oft im ersten Moment erstmal unangenehm und damit nerven die. Und dann wollen wir nicht so viel damit zu tun haben, wenden uns lieber schöneren, erfreulicheren Themen in unserem Leben zu. Und damit droht das Klima aber immer wieder ins Hintertreffen zu geraten. Und das ist eine Gefahr.
Ja, vor allen Dingen auch mit Blick darauf, dass wir in so einer Zeit von multiplen Krisen leben, so sagt man ja inzwischen. Es gibt so viel, was im Alltag auf uns einströmt. Viele Menschen scheinen da auch einfach nicht mehr mitzukommen. Ich selbst ertappe mich auch dabei, dass ich Nachrichten seltener und anders konsumiere als früher. Welche Rolle spielt denn eigentlich Nachrichtenvermeidung in dieser aktuellen Gemengelage?
Eine große. Erstmal ist das Grundprinzip ganz verständlich, dass wenn wir beispielsweise auf Social Media unterwegs sind oder so und immer wieder schlechte Nachrichten lesen, dann zieht uns das von der Stimmung her runter oder es hat zumindest das Potenzial dazu. Und wenn wir merken, das tut mir nicht gut, dann ziehen sich viele Menschen erstmal ganz verständlicherweise davon zurück. Und das ist gleichzeitig ein Problem, weil dadurch sowas wie das Klimathema eben droht, aus den Augen verloren zu werden. Und wir brauchen da Möglichkeiten, wie wir das darstellen können, ohne dass die Menschen sich frustriert zurückziehen. Und dafür haben wir bei den Psychologists for Future verschiedene Vorschläge gemacht, wie das möglich sein kann, dass Klimainformationen dargestellt werden, ohne dass sie nur Frust hervorrufen, sondern so, dass Menschen dranbleiben mögen, auch selbst Handlungsmöglichkeit erkennen und sich wirksam fühlen können. Denn Wirksamkeit, das Gefühl von Selbstwirksamkeit, ist eins der großen Gegengifte gegen Nachrichtenmüdigkeit und Frust.
Da horche ich natürlich als Journalistin total auf. Was kann ich denn tun, um so zu berichten, dass wir Menschen weiter erreichen mit unseren Podcasts, mit unseren Produktionen?
Ja, wir haben im Grunde zwei große Projekte bei den Psychologists gestartet. Das eine ist der Medienleitfaden Klima. Da schlagen wir vor, dass Klimaberichterstattung, Extremwetterberichterstattung einerseits mit einer Validierung der unangenehmen Gefühle einhergehen muss. Also das sind zum Beispiel solche Botschaften wie, diese Nachricht kann in Ihnen Frust oder Unruhe oder andere unangenehme Gefühle hervorrufen. Die werden von vielen, vielen Menschen geteilt und sind berechtigt und gut begründet. Und dann in einem weiteren Schritt wirksame und machbare Handlungsmöglichkeiten. Denn wir wissen, dass Menschen eher am Thema dranbleiben, wenn sie diese Handlungsmöglichkeiten für sich sehen. Das ist sozusagen die Botschaft des Medienleitfadens. Und jetzt noch ein zweiter Schritt dazu, weil es aber gar nicht so einfach ist, den Menschen wirksame und machbare Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die sehen ja für unterschiedliche Leute ganz unterschiedlich aus. Haben wir die Kampagne daskannstdutun.de gestartet, wo einfach ganz viele Handlungsmöglichkeiten vorgestellt werden und wo Menschen sich informieren können, wie sie das in ihrem Alltag unterbringen können, ohne dass es zusätzlichen Stress bedeutet, sondern eher mitgedacht werden kann in den Themen, die uns sowieso bewegen und mit denen wir sowieso zu tun haben.
Jetzt frage ich mich, also das alles, was so auf uns einwirkt, Selbstwirksamkeit, haben Sie gesagt, was macht es denn mit unserer Psyche auch langfristig? Wie verändern wir uns durch das, was wir erleben, durch die Gesellschaft, in der wir gerade sind und durch die Krisen und Probleme, mit denen wir konfrontiert sind?
Also die psychische Grundbelastung nimmt zu, wenn wir immer wieder schlechte Nachrichten lesen. Das kann auch davon dann noch verstärkt werden, dass wir vielleicht mit unserem Umfeld, im Freundeskreis, in der Familie die Erfahrung machen, dass bestimmte Themen auch zu Konflikten führen können, weil sie vielleicht ganz unterschiedlich bewertet werden, weil Menschen unterschiedliche Meinungen dazu haben. Und das kann eben dieses Rückzugsphänomen begünstigen. Wir wissen auch aus der Forschung, dass die voranschreitende Klimakrise auch unsere Gesundheit gefährdet, auch unsere psychische Gesundheit gefährdet. Das heißt, dass die Grundbelastung steigt und dass wir uns unwohler fühlen im Alltag. Und da braucht es natürlich gute Lösungen. Gerade was die psychische Gesundheit angeht, sind sowieso viele, viele Menschen hochbelastet. Und da müssen wir viel auf Prävention setzen und auch praktisch einen nachhaltigen Umgang mit uns selbst mehr etablieren.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach.
Ich weiß aus einem anderen Gespräch, das wir geführt haben zusammen, dass PsychologInnen und PsychotherapeutInnen das nicht alles ausbügeln können, was jetzt sozusagen bei uns passiert im Kopf. Wie können wir denn, Stichwort Selbstwirksamkeit, da so uns informieren, dass wir trotzdem auf uns Acht geben und uns Gutes tun?
PsychologInnen werden das Grundproblem auch nicht lösen können, aber wir können zumindest aufklären über die Mechanismen, die in unserem Kopf stattfinden. Also, dass wir zum Beispiel durch solche Denkmuster wie, es ist eh alles zu spät, das ist nicht mehr zu retten, das ist sowas wie eine innere Kapitulation oder auch durch das Gegenteil, so eine optimistische Verzerrung im Sinne von, ach, so schlimm wird es ja nicht werden, da werden wir schon ganz gut durchkommen, ich bin hier auch ganz gut abgesichert, dass wir auf diese Art und Weise das Handeln verzögern und von uns fernhalten. Und über diese Mechanismen können wir immer weiter aufklären, sodass Menschen nicht so sehr darauf reinfallen, sondern dass es ihnen gelingt, gerade Klimathemen gut zu integrieren und denen einen angemessenen Raum im Alltag einzuräumen. Das bedeutet nicht, dass es fortan omnipräsent sein muss, aber dass wir zumindest überlegen können, wie kann ich das in meinem Alltag mitdenken und wie kann ich da für mich selbst eine gute und wirksame Lösung finden, damit umzugehen.
Haben Sie da vielleicht ein paar Beispiele dafür, wie man kleine erste Schritte macht?
Ja, da gibt es viele, viele gute Beispiele. Wenn Menschen anfangen, sich mit dem Klima auseinanderzusetzen, starten sie in aller Regel oft mit individuellen Konsumveränderungen. Das bedeutet, ich mache mir Sorgen wegen Klimakrise, ich nehme das auch irgendwie ernst. Ah, okay, dann weiß ich ja, dass zum Beispiel Ernährung ein Thema ist, dass wie ich mich fortbewege mit dem Auto, ob ich Flugreisen unternehme und so weiter und fangen da an unserem eigenen Verhalten rumzuschrauben. Das ist auch aller Ehren wert, das brauchen wir unbedingt. Aber wir wissen, dass die wirklich wirksamen Faktoren eher auf kollektiver Ebene zu finden sind. Also sei es zum Beispiel, dass wir uns in irgendeiner Form gesellschaftlich engagieren oder dass wir das Klimathema in unseren Arbeitsplatz mit reintragen, indem wir zum Beispiel gucken, wo ist eigentlich mein Job davon betroffen und wo verursacht der vielleicht auch viele Emissionen. Oder dass wir Projekte und Initiativen unterstützen, die sich gegen große Emittenten richten und da Lösungsvorschläge machen. Auf diese Art und Weise können wir unsere Wirksamkeit deutlich erhöhen. Das ist das Konzept des Handabdrucks im Vergleich zum CO2-Fußabdruck. Und das ist vielen Menschen noch nicht so bekannt. Und ich denke, das gilt es mehr bekannt zu machen. Wenn wir zusammen mit anderen handeln, sind wir in aller Regel viel, viel wirksamer. Und wir alle sind sowieso Teil von verschiedenen Gruppen in unserem Alltag. Da muss das Thema hin.
Nun kann man aber ja auch den Eindruck gewinnen, dass die gesellschaftlichen Strömungen in Deutschland gerade ziemlich auseinanderdriften. Warum schweißt uns sozusagen der ganze Mist, der uns begegnet, nicht so richtig zusammen im Moment?
Ja, das ist bitter. Ich würde auch denken, dass die Klimakrise an sich im Grunde das Potenzial hätte, ein riesengroßes Gemeinschaftsgefühl auf der ganzen Welt zu verursachen. Denn das Problem ist ja was wir global teilen und wo wir alle gemeinsam auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen rangehen müssen. Aber gleichzeitig zeigt die Forschung eher, dass es auch Menschen gibt, die sich davon überfordert fühlen, die vielleicht eher mit innerer Abwehr und so weiter darauf reagieren und dass leider die Klimakrise das Potenzial hat, gesellschaftliche Segmentierungsprozesse eher zu verstärken. Und umso wichtiger ist es, mit dem Wissen, dass wir nicht alle Menschen sofort davon überzeugen können, dass wir irgendwo anfangen, dass die praktisch das vormachen und mit gutem Beispiel vorangehen, die Möglichkeit dazu haben und dass wir den Menschen, die sich vielleicht abgehängt fühlen, die vielleicht mit ganz anderen Themen und Belastungen unterwegs sind, einfache und machbare Lösungen vorschlagen und auch deutlich machen, diese ganzen Veränderungen, die da auf uns zukommen, das ist nicht alles nur furchtbar, sondern wir hätten auch die Möglichkeit, beispielsweise unsere Gesundheit zu verbessern oder unsere Städte schöner zu machen und auf diese Art und Weise dann von diesen Veränderungen zu überzeugen.
Ich würde gerne nochmal auf den politischen Bereich zurückkommen. Mit Klima gewinnt man im Moment offenbar keinen Blumentopf bzw. keine Wahl. Im Wahlkampf und in öffentlichen Debatten findet das Thema aktuell eher wenig statt. Gemeinsam haben Sie und Ihre KollegInnen gerade einen Aufruf rausgebracht. Darin steht, es ist höchste Zeit für uns und unseren Planeten etwas zu tun. Wie kam es dazu? Warum ist Ihnen das wichtig?
Der Aufruf, der da von meinen Kolleginnen von den Psychologists for Future erstellt wurde, war jetzt ausgelöst mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl, weil wir da auch mit Sorge betrachten, wie das Klimathema immer wieder ausgespart wird und sich vielleicht auch die PolitikerInnen nicht so ganz rantrauen. Vielleicht auch aus der Befürchtung heraus, dass es ein Thema ist, das eher auf Abwehr stößt und so weiter. Den zugrunde liegenden Prozess dahinter, nämlich dass bestimmte Themen mehr im gesellschaftlichen Interesse sind als andere, würde ich gerne ein Stück weit normalisieren. Das war schon immer so. Auch ökologische Themen, Klimathemen beispielsweise, wenn man sich die vergangenen Jahrzehnte anguckt, hatten immer verschiedene Auf- und Abbewegungen. Das ist ganz normal. Und gleichzeitig auch in so einer Phase, wo wie jetzt gerade weniger darüber gesprochen wird, ist gerade die Arbeit, die Menschen jetzt in diesem Feld machen, sowas wie die Grundlage dafür, dass es dann ein nächstes Hoch geben kann. Deswegen ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass wir an verschiedenen Stellen das immer wieder einbringen, das am Laufen halten und so weiter. Und das kann auch gesellschaftlichen Radikalisierungsprozessen vorbeugen, wenn es uns gelingt, das konstruktiv im Gespräch zu halten.
Wie können wir denn Hoffnung schöpfen? Haben Sie da Tipps?
Ja, das Hoffnungsthema ist gar nicht so einfach, also weil man muss natürlich als erstes im Grunde vor falscher Hoffnung warnen. Also so ein Grundgefühl von, ach, so schlimm wird es nicht werden, es wird schon irgendwie alles ganz gut, ohne dass es tatsächlich faktenbasiert ist, das hilft uns an dieser Stelle nicht weiter. Aber der psychologische Zusammenhang ist im Grunde total interessant, weil der sagt nämlich, dass Hoffnung dann in aller Regel entsteht, wenn wir handeln. Das heißt, der Zusammenhang ist weniger so, dass wir erst die Hoffnung entwickeln müssen, um dann irgendwie aktiv zu werden, sondern wir wissen, dass die Menschen, die aktiv sind, die bereits an verschiedenen Stellen sich einbringen, mehr Hoffnung erleben können, weil sie sehen, dass sie Fortschritte erwirken können, dass sich was tut, dass es ihnen gelingt, an verschiedenen Stellen auch Erfolge zu erzielen. Und das macht Hoffnung und das brauchen wir.
Gibt es aus Ihrer Perspektive irgendwas, was wir über Klima, Psyche und Gesundheit dringend wissen sollten, was ich bis jetzt noch nicht gefragt habe?
Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen von der Redaktion und vom Journalismus ganz generell, dass es mehr und mehr gelingt, das Thema nicht so sehr zu isolieren. Das heißt, dass wir nicht neben vielen anderen Themen dann eine Klimasendung machen oder so, sondern dass der Weg im Grunde eher sein muss, das Klimathema in allen anderen Themenfeldern mitzudenken und immerzu mit einzubringen. Denn es ist ein Querschnittsthema und eine Isolierung, also dass wir ein Angebot zu diesem Thema machen, neben ganz vielen anderen, wo es ausgespart bleibt, führt dazu, dass wir eher nur die Menschen erreichen, die sich sowieso dafür interessieren. Das ist auch wichtig, keine Frage. Aber letztlich geht es uns alle an. Und damit wir ein Wir-Gefühl in dieser Hinsicht entwickeln können, muss es auch überall abgebildet werden. Und da gibt es natürlich sehr viel zu tun. Aber das wäre wirklich sehr hilfreich und sehr konstruktiv.
Nehme ich auf jeden Fall mit und spreche mal mit meinem Chef drüber, was wir da tun können.
Super, damit haben Sie einen sehr großen Handabdruck.
Sehr gut. Das sagt Lea Dohm. Sie ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin und hat vor ein paar Jahren den Verein Psychologists for Future mitgegründet. Ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
Vielen Dank.
Und das war's für diese Woche mit dem Klima-Podcast von Detektor FM. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann lasst uns doch ein Abo da und teilt den Podcast mit Menschen, die sich für Klimathemen interessieren könnten. Produziert hat diese Folge Tim Schmutzler. Und ich bin Ina Lebedjew und ich sage danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.